Liebe Gemeinde im mittleren Fricktal, nun habe ich ihn doch weggeräumt, den Koffer, der seit Wochen hier herumstand und mich an den Urlaub erinnerte, in den ich nicht fahren konnte. Ich hatte mich besonders gefreut. Erst wusste ich nicht, wohin mit meiner abgewürgten Vorfreude. Erst ließ ich noch die Anziehsachen darin, die Bücher und den Tee. Eine Weile bin ich um den Koffer herumgeschlichen. Er blieb da als eine Art demonstrativer Widerspruch gegen das enteignete Leben. Ich wollte nicht so tun, als sei da nichts gewesen, nichts ebenfalls Schmerzliches oder Frohes, das auch Raum gebraucht hätte. Die Pandemie mochte einfallen in unsere Gegenwart und alles überformen, alle anderen Nöte oder Sehnsüchte trumpfen, alles andere ausstechen mit ihrer höherwertigen Dringlichkeit. Aber ich wollte nicht so tun, als habe es nichts gegeben, das unterbrochen, verschoben, verhindert wurde. Liebe Gemeinde, das, was die deutsche Autorin und Publizistin Caroline Emke hier so eindrücklich beschreibt, können wohl viele in diesen Tagen nachvollziehen. Wir wollen unser altes Leben zurück, fühlen uns um vieles betrogen, das wie selbstverständlich dazugehörte. Ferien, Aktivitäten, Veranstaltungen, Gemeinschaft, Arbeit, Sicherheit und vieles mehr. Einige haben sogar durch die Pandemie einen lieben Menschen verloren. Diese Verluste sind so schmerzhaft, dass manche immer noch nicht akzeptieren, immer noch nicht hinnehmen wollen, dass dies die Folgen einer globalen Katastrophe sind. Sie halten alles für eine große Verschwörung und fühlen sich vom Staat und den Medien belogen. Und sie berufen sich dabei auf die gleichen Argumente wie die, gegen die sie sich wenden. Die Zustände, vor denen gewarnt wurde, sind doch gar nicht eingetreten. Die Spitäler sind nicht überfordert, das Gesundheitssystem ist nicht zusammengebrochen, die Leichenhäuser sind nicht überfüllt. Doch dass wir derartige Zustände gerade nicht haben, bedeutet ja nicht, dass die Wissenschaftlerinnen und Politiker alles viel zu übertrieben dargestellt haben, dass sie ein pessimistisches Bild vom Verlauf der Corona-Pandemie gezeichnet haben. Nein, das ist mit ziemlicher Sicherheit genau den Maßnahmen zu verdanken, unter denen wir alle im Moment zu leiden haben und die deshalb nun präsenter sind als der Erfolg, den sie gebracht haben. Damit ist genau der Effekt eingetreten, den der deutsche Virologe Christian Drosten schon vorausgesagt hatte. There is no glory in prevention. Prävention wird kein Ruhm zuteil, denn man erfährt ja nie, was die Prävention verhindert hat. Wir sehen die Einschränkungen, unter denen wir leiden, wir sehen den wirtschaftlichen Schaden, der durch den Lockdown entsteht, aber wir sehen nicht, wie viele Menschen durch die Maßnahmen gesund bleiben. Wir haben keine Ahnung davon, wie viele Todesfälle jetzt verhindert werden, weil wir ja keinen Vergleich haben. Nur der Blick in andere Länder gibt uns ein Gefühl dafür, dass wir vor einem weitaus schlimmeren Ausmaß der Pandemie in der Schweiz bewahrt worden sind. Diese Sichtweise, die drängt sich aber nicht auf. Das ist eine Interpretationssache. Und doch lohnt es sich, wenn wir uns das einmal richtig bewusst machen. Wir sind vor dem Schlimmsten bewahrt worden. Bewahrt zu werden ist eine urreligiöse Erfahrung. Die Sintfluterzählung, die Geschichte von der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, die Schilderung von der Zerstörung von Sodom und Gomorra und jede Menge anderer biblischen Berichte erzählen, wie Gott auf wunderbare Art und Weise einzelne oder mehrere Menschen vor großen Katastrophen bewahrte. Wie mag es denen wohl ergangen sein, als sie gemerkt haben, wir entkommen gerade einem großen Unglück? Gestern bin ich gefragt worden, ob ich glaube, dass Gott uns Menschen etwas mit dem Virus sagen möchte. Nun glaube ich nicht, dass Gott gezielt solche Katastrophen herbeiführt, um uns eine Botschaft zu übermitteln. Aber ich glaube, dass wir gerade in Krisenzeiten seine Nähe suchen sollten und uns die Frage stellen dürfen, was es für uns bedeutet, wenn wir eine solche Krise überstehen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief Kapitel 5: Wenn jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist der Wochenspruch für diesen Sonntag und für die neue Woche. Als Paulus hier von der neuen Schöpfung schreibt, benutzt er damit eine bekannte Redewendung. Die jüdischen Rabbiner bezeichneten zum Beispiel Menschen, die nach einer schweren Krankheit geheilt wurden oder die eine große Not oder Gefahr überstanden haben, als solche neuen Geschöpfe. Das ist vergleichbar mit dem, wenn wir heute sagen, ich fühle mich wie neu geboren oder noch deutlicher, ich habe einen zweiten Geburtstag erlebt. Wenn jemand in Christus ist, ist das neue Schöpfung. Durch unsere Taufe und unseren Glauben sind wir in Christus, im Herrschaftsbereich Jesu Christi. Unser Leben ist mit seinem Leben verbunden und mit seiner Auferstehung haben auch wir schon Anteil an dem, was das Neue Testament die zweite Schöpfung nennt. Gott macht noch einmal einen neuen Anfang. Die Offenbarung spricht davon, dass Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und dort wird es kein Leid, keine Trauer und keinen Tod mehr geben. Es gibt nur noch das Leben. Die Wunder Jesu, seine Verkündigung und seine Auferstehung sind kleine Ausblicke in diese Zukunft, die Gott für uns bereithält. Und wer getauft ist und glaubt, der ist schon ein Teil von dieser Zukunft. Das meint Paulus, wenn er schreibt, wenn jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung. Und weil das so ist, gibt es eine ganz große Falle, in die wir im Leben immer wieder tappen können und die es zu vermeiden gilt. Das ist nämlich der Rückfall in die alte Vergangenheit. Das steckt in diesem zweiten Satz. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das Alte, das vergangen ist, das hält uns immer wieder fest und lässt uns nicht los. Und dieses Motiv, das gibt es auch schon in den biblischen Bewahrungsgeschichten. Als Gott den Lot und seine Familie vor dem Untergang von Sodom und Gomorra rettet, sagt ein Engel zu ihnen: Geht fort, bleibt nicht stehen, dreht euch nicht um. Lots Frau aber sah sich um und erstarrte umgehend zur sprichwörtlich gewordenen Salzsäule. Sie erstarrt im Rückblick, kann sich nicht mehr lösen von dem, was sie hinter sich lässt. Als Mose mit den Israeliten durch die Wüste zieht und sie kommen zum Schilfsmeer, wo sie vor den ägyptischen Verfolgern in der Falle sitzen, da schreien sie Mose an: Was hast du uns angetan, indem du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen Ägypten dienen, denn es ist besser für uns, Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und selbst nachdem sie dort gerettet werden, nur zwei Kapitel später leiden sie Hunger und schreien Mose wieder an: Wären wir doch in Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen, als wir uns satt essen konnten am Brot. Die Vergangenheit, die kann uns so sehr festhalten, dass sie ein Leben in der Gegenwart verhindert. Wer immer nur um das kreist, was gewesen ist, ist blind für das Gute, das Gott in der Zukunft für uns bereithält. Aber wir ticken oft so. Wir wollen lieber das, was wir schon kennen, und blenden dabei alle möglichen Probleme aus, als das, was vor uns liegt, wo wir aber nicht wissen, was uns erwartet. Und das Unbekannte macht uns Angst. Aus diesem Denken reißt Paulus uns hier regelrecht heraus. Wenn jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir stehen immer an der Schwelle zwischen Vergangenheit und Zukunft. Heute vielleicht so deutlich wie noch nie zuvor. Wir wissen nicht, wann wir in die Normalität zurückkehren können. Wir können die Beschränkungen kritisieren, können betrauern, was uns genommen wird in dieser Zeit. Wir können uns verkriechen, aber es ändert nichts an dem, was wir aushalten müssen. Wenn es einen Impfstoff frühestens in einem Jahr geben wird, dann ist die permanente Erwartung von einer baldigen Normalität eine Illusion, mit der wir uns nur selbst kaputt machen. Und wir wissen noch nicht einmal, ob es diese Normalität überhaupt je wieder geben wird. Denn die Folgen dieser Corona-Pandemie, die sind sehr einschneidend. Vielleicht wird die Normalität nie mehr das sein, was es einmal gab und uns vertraut war. Ich glaube jedenfalls nicht, dass wir so weiterleben können, als hätte es das niemals gegeben. Wenn jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir Christinnen und Christen leben als Erneuerte. Wir sind gewissermaßen von Haus aus neu geboren. Die Auferstehung gibt uns einen kleinen Ausblick in die Zukunft, die uns bei Gott erwartet. Vielleicht fällt es uns dadurch leichter, die Vergangenheit loszulassen. Den fertig gepackten Koffer voll mit den alten Plänen wieder auszupacken und wegzustellen, in dem Vertrauen, dass Gott uns auch in der unbekannten Zukunft Gutes schenken wird. Bei Jesaja im 43. Kapitel heißt es: Denk nicht an das, was früher war und was vormals war. Kümmert euch nicht darum. Seht, ich schaffe Neues, schon sprießt es, erkennt ihr es nicht. Ja, durch die Wüste lege ich einen Weg und Flüsse durch die Einöde. Nein, ich möchte hier nicht weismachen, dass wir diese Krise als Chance begreifen sollten. Krisen lassen sich einfach nicht schönreden. Für Noah und seine Familie waren die 40 Tage auf der Arche keine Mittelmeerkreuzfahrt. Für Mose und das Volk Israel bedeutete die jahrelange Wüstenwanderung eine ständige Glaubensanfechtung. Und auch Lots Familie wird die Zerstörung ihrer alten Heimat nicht mal ebenso weggesteckt haben. Doch sie sollen nicht in ihrer Trauer über das Verlorene stecken bleiben, sondern sie sollen nach vorne schauen. Es geht mir um das Danach und nicht um das Davor. Die Frage ist nicht, wie kommen wir wieder zurück zur Normalität in die Zeit vor Corona, sondern was wird es für uns heißen, in einer Welt mit Corona zu leben? Ich glaube, es gibt noch sehr viel zu tun und vieles, was wir neu ordnen müssen. Und dafür gilt es, eine neue Normalität zu erfinden. Möge der Gott der unbekannten Wege und der Neuanfänge unseren Weg in die Zukunft begleiten und uns weise und segensvolle Entscheidungen schenken. Ich möchte gerne schließen mit Worten von Martin Luther King und einem abschließenden Gebet. Komme, was mag, Gott ist mächtig. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Amen. Du unser Gott, jetzt leben wir schon 2 Monate mit diesem Virus, das so gefährlich ist, dass es die gewohnte Ordnung im Land durcheinander bringt und unser Leben spürbar einschränkt. Viele von uns haben Angst vor den Auswirkungen der Lockerungen. Viele wissen nicht, wie sie schaffen sollen, was immer noch von uns verlangt ist. Und viele bangen um ihre wirtschaftliche Existenz. Gott, alles ist so ungewohnt, und wir können nicht einmal mehr zusammenkommen, um uns im Gottesdienst stärken zu lassen. Wir denken an die Infizierten, die in Quarantäne warten, was auf sie zukommt. Lass sie den Beistand erhalten, den sie brauchen. Wir bitten dich für die Erkrankten, die um ihr Leben kämpfen müssen. Halte deine Hand schützend über sie und bewahre denen, die sie behandeln und die sie pflegen, ihre Kraft und Menschlichkeit. Wie gut, Gott, dass so viele ihr Wissen einsetzen, um das Virus zu bekämpfen. Lass ihre Erkenntnisse allen Menschen zugutekommen und gib denen, die entscheiden müssen, wie es weitergeht, Weisheit, Mut und einen Blick für die, deren Leben sich dadurch ändert. Gott, stärke den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Weite unseren Blick für die, die uns gerade jetzt brauchen. Und lass uns über die Sorge um das eigene Leben nicht die vergessen, die in diesen Tagen an den Grenzen Europas um ihr Überleben kämpfen. Gott, bring uns in dieser Krise zur Einsicht für das, was im Leben wirklich zählt, und weck in uns Kräfte zum Guten. Amen.